guten Morgen zusammen. Wie immer, wenn ich hier vorne stehe, möchte ich euch von ganzem Herzen darum bitten, für mich zu beten, für das Wort, dass es läuft und dass es die Herzen erreicht. Ich kann euch vielleicht gut unterhalten, aber wenn es ein Wort geben soll, das Leben schenkt, dann muss Gott seinen Geist hineinlegen. Und dafür betet bitte. Bei Predigtvorbereitungen hat jeder Prediger erstmal das Problem, dass er da sitzt und hat ein weißes Blatt vor sich. Das ist eine große Herausforderung. Das muss gefüllt werden. Man macht sich seine Gedanken, man möchte da etwas schreiben. Ich habe diesmal noch ein ganz besonderes Problem dazu gehabt. Wir waren gestern Abend im K5-Training, da gab es eine Einheit über kreativ kommunizieren. Und da hat man mich dann vor die Wahl gestellt, ob ich hier mit einer Konfettikanone arbeite oder ob ich eine Leiter hier auf eine Leiter kletter oder ob ich mich hier vom Dach abseile. Ich war noch am Überlegen, was ich jetzt machen sollte. Da hatten wir gestern Abend einen Anruf und noch einen Termin bis 10 Uhr. Und dann habe ich gesagt, gut, die einzigen Bilder, die ich jetzt noch bauen kann, sind vielleicht die Bilder, die ich in euren Köpfen entstehen lassen kann. Das ist das Einzige, was ich mitgebracht habe. Also leider keine PowerPoint, keine Interaktion oder so etwas. Eine ganz einfache Frontalpredigt. Ich hoffe, dass Gott trotzdem seinen Segen hineinlegt und ihr einen Segen mitnehmen könnt. Ja, ich möchte gerne mit euch mal über ein Thema nachdenken, von dem ich weiß, dass es viele Menschen bewegt. Die Frage nach dem Begriff Gottesfurcht. Gott wird als liebevoller Gott dargestellt. Die Menschen sprechen so ganz umgänglich vom lieben Gott. Und wenn wir dann in die Bibel reingucken, dann finden wir manche Stellen, die uns erschrecken. Es gibt harmlose dabei. Die stehen zum Beispiel in Hiob. Hiob 28, Vers 28 steht, zu den Menschen spricht er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Oder im Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ja, das ist ein guter Spruch. Sprüche, da wird ganz viel von der Furcht des Herrn gesprochen. Auch da wieder, Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und der Weisheit. Oder auch die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Da kann man sich gut mit arrangieren mit solchen Stellen. Und da gibt es viele ähnliche Stellen. Aber wenn wir weiterlesen, dann müssen wir auch feststellen, dass Gott ganz anders, ganz unterschiedlich, ganz differenziert dargestellt wird und sich selber auch so darstellt. Und manchmal fragt man sich, wie ist Gott denn jetzt? Ist er furchtbar oder liebevoll? Heißt Gottesfurcht, dass wir Gott fürchten müssen, dass wir Angst haben müssen vor einem so allgewaltigen Gott, der im Himmel ist? Haben wir vielleicht sogar ganz falsche Gottesvorstellungen? Und deswegen ist es wirklich gut, mal der Frage nachzugehen, was es bedeutet, Gott zu fürchten und ob es bedeutet, dass wir vor einem solchen Gott Angst haben müssen. Und wenn wir ins die Bibel gucken, ganz besonders ins Alte Testament, dann finden wir ganz viele Stellen, die können uns echt Angst machen. Wenn wir sehen, wie Gott wirklich seine Macht zeigt, wie ganze Städte ausradiert werden, Sodom und Gomorra, wie Lots Frau, die dann noch zurückblickt, zur Salzsäule erstarrt. Wenn wir in die Geschichte des Volkes Israel reinschauen, dann sehen wir Situationen, da sterben an manchen Tagen zigtausende von Menschen. Es werden furchtbare Kriege geführt. Es werden ganze Völker ausgerottet. Ich habe mal den Spruch gehört im Radio, wie jemand sagte, dieser Gott, der würde überhaupt nicht in unsere Menschenrechtskonvention hineinpassen. Auch im Neuen Testament finden wir Situationen, die uns nachdenklich stimmen, wenn wir an Ananias und Sapphira denken, die Gott belogen haben und sterben mussten. Oder wenn wir so einen Vers lesen, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Oder so ein Vers aus 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Er, Jesus Christus, kommt mit den Engeln, die seine Befehle vollstrecken und im lodernden Feuer, um Vergeltung zu üben an allen, die Gott nicht ehren. Ja, Gott fordert den Menschen sogar auf, ihn zu fürchten. Ich lese mal einfach ein paar Stellen vor. 3. Mose 19, Vers 14. Du sollst einem Tauben nicht fluchen, vor einem Blinden keinen Anstoß legen. Du sollst dich fürchten vor deinem Gott. 3. Mose 19, 32. Vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. 3. Mose 25, Vers 17. Und so soll keiner von euch seinen Nächsten bedrücken oder übervorteilen. Du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Du sollst nicht in Härte über ihn herrschen. Du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ihr könnt noch mehr Stellen lesen, aber ich möchte euch nicht mehr verängstigen. Haben wir uns Gott so vorgestellt? Du sollst dich fürchten vor deinem Gott, steht da. An manchen Stellen stellt Gott sich selber dar als ein eifernder oder sogar eifersüchtiger Gott. Ein Gott, der den Menschen geschaffen hat und der den Menschen geschaffen hat, um seine Liebe zu spüren und zu erwidern und der wirklich verzweifelt an der Hartherzigkeit seiner Geschöpfe und der sagt, Mensch, ich möchte euch doch Gutes tun, ich möchte gerne mit euch leben, aber wenn ihr nicht wollt, steht da, denn Gott, Jehova, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifernder Gott. Oder 5. Mose 5, Vers 9, ich bin Jehova, dein Gott, ich bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeiten der Väter heimsucht an den Kindern. Ja, ist ja furchtbar. Ja, macht uns das sprachlos? Entsetzt uns das über dieses Bild, was die Bibel auch zeigt von Gott? Müssen wir das so annehmen, dass Gott so sein kann? Ja, Gott beschreibt sich in seinem Wort selber. Gott erklärt selber, dass, wie er ist und dass er so diese Seite hat. Ich habe ein Buch zu Hause, das heißt Die dunkle Seite Gottes. Und manchmal hat man dann den Eindruck, dass Gott tatsächlich so eine dunkle Seite hat. Und wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass Gott uns gedanklich letztendlich unbegreiflich bleibt, unfassbar. Er ist einfach zu groß für unser Gehirn, für unser Verständnis. Ist ja auch klar, denn er hat uns doch geschaffen. Wie, bin ich zu laut? Ja, er ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Er hat uns gemacht. Wie soll denn eine Playmobil-Figur seinen Schöpfer verstehen? Entschuldigung, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber nur mal so, um die Dimension darzustellen. Wir sind das Werk seiner Hände. Wie sollen wir den begreifen, der die ganze Intelligenz hatte, uns zu schaffen, unseren komplizierten Organismus? Der Organismus wird umso komplizierter, je intensiver sich man mit ihm auseinandersetzt. Im Propheten Jeremia gibt es ein ganz interessantes Bild. Steht in Jeremia 18, Vers 2 bis 6. Mal eben reingucken. Da gibt Gott Jeremia eine Botschaft. Er spricht zu ihm, geh zu der Werkstatt des Töpfers hinunter, ich will dir dort etwas sagen. Und Jeremia geht in die Töpferwerkstatt und sieht den Töpfer an seiner Töpferscheibe. Und wenn ein Gefäß, an dem er arbeitete, seinen Erwartungen nicht entsprach, nahm er den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, bis es genau so aussah, wie er es haben wollte. Also Gott beschreibt sich wie ein Töpfer, der aus dem Ton, aus seiner Schöpfung genau das formt, was er möchte. Und ja, da können wir doch nicht anders, als diesem Schöpfer, diesem übergroßen Wesen, mit Respekt zu begegnen. Wenn ich mir vorstelle, wir beobachten den Schöpfer bei seiner Arbeit, wie er das Weltall schafft, wie er die Sterne, die Kräfte, die die Sterne, die Universen halten, wie er die bildet, wie er den Menschen schafft, da können wir einen unglaublich tiefen Respekt vor diesem unglaublich großen Gott bekommen. Er hat auch uns gemacht. Und er sagt, dass er uns gemacht hat, weil er jemanden haben möchte, mit dem er seine Liebe teilt. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie kommt das, dass wir seine Geschöpfe dem großen Gott gegenüber so mit Angst oder Angstgefühlen begegnen? Ja, da kommen wir natürlich an eine ganz zentrale Stelle. Da kommen wir an diese Situation des Sündenfalls, wo wir uns Gott entfremdet haben, wo wir uns von Gott selbstständig gemacht haben, wo wir Gott unsere Unabhängigkeitserklärung präsentiert haben. Und damit steht diese Macht Gottes, mit der er uns geschaffen hat, steht plötzlich gegen uns. Und da müssen wir uns fragen, was macht das mit uns? Denn Angst und Vertrauen schließen sich gegenseitig aus. Wir können jemandem, vor dem wir Angst haben, nicht vertrauen. Wir können auch Gott, wenn wir Angst vor ihm haben müssen, könnten wir ihm nicht vertrauen. Das ist einfach ein Widerspruch. Das geht nicht zusammen. Wir können keinem Gott vertrauen, der uns Angst einflößt. Und das ist das Problem, was viele Menschen heute haben. Wenn Gott so ist, wenn das in der Welt so passiert, wenn Gott das zulässt, was ist das für ein Gott? Wie können wir diesem Gott vertrauen? Das kann kein liebender Gott sein. Und das führt uns dann zu ganz falschen Gottesbildern. Das führt uns vielleicht auch zu dem Bild, was manche Menschen haben, sozusagen der Taschengott. Dass wir alles, was in der Bibel als Wunder, als übermächtiges Eingreifen Gottes in seine eigene Schöpfung beschrieben wird, einfach reduzieren auf Naturphänomene, Zufälle, Dinge, die man erklären kann. Und damit machen wir Gott klein und ziehen ihn auf unsere Ebene. Und wenn wir Gott erklären können, dann wird er zu unserem eigenen Spielball und Werkzeug. Und manchmal hat man so den Eindruck, dass Menschen Gott so in der Tasche haben und dass sie mit Gott spielen wie mit anderen Dingen. Oder aber ein anderes Bild, was man häufig findet, ist der Rachegott. Und dieser Gott, der bestraft einfach alles, was wir falsch machen. Das Gefährliche dabei ist, wenn wir dann auch noch selber definieren, was richtig und was falsch ist, dann gewinnen wir Macht über Menschen, indem wir behaupten, dass Gott ihr falsches Verhalten bestrafen würde. Und leider ist es so, dass gerade in dieser Zeit herauskommt, dass in vielen Kirchen das auch so gehandhabt wurde. Ja, diese Missbrauchsdebatte, nicht nur in der katholischen Kirche, da natürlich ganz besonders aufgrund der Machtstrukturen, aber ganz allgemein in kirchlichen Kreisen hat seine Quelle da drin, dass Menschen anderen Menschen gesagt haben, und das ist ganz normal, das musst du ertragen, denn Gott will das so. Eine furchtbare Deformation von Gott. In der Kombination sind das Gottesbilder, die Machtmissbrauch und geistlichen Missbrauch Tür und Tor öffnen. Tatsache ist aber, dass Gott eine Vielzahl von Eigenschaften in sich trägt. Macht, ja, Gott ist mächtig. Souveränität, er steht doch über allem. Wer will Gott sagen, was zu tun ist? Gott ist der Souverän. Aber auch Güte und Liebe. Und ich kann mindestens so viele Stellen über Gottes Güte und Gottes Liebe lesen und jetzt hier raussuchen, als ich über Zorn Gottes gelesen habe. Und das Wichtige ist, die falsche Betonung eine dieser Eigenschaften Gottes ergibt uns ein falsches, ein verzerrtes Gottesbild. Jetzt könnte man sich ja fragen, aber was ist denn jetzt das richtige Verständnis? Und ich möchte euch einen Schlüsselvers mitgeben, der mir aufgefallen ist, als ich über diese Dinge nachgedacht habe. Und den finden wir im Römerbrief in Römer 11, Vers 22. Da steht, erkenne doch. Erkenne doch, wie Gott zugleich gütig und streng ist. Mit Strenge begegnet er wem? Den Ungehorsamen. Während er dir seine Güte erweist, wenn du weiterhin auf diese Güte vertraust. Und hier sehen wir, dass diese beiden Seiten Gottes dargestellt werden. Einmal seine Güte, seine Liebe, die liebevolle Seite Gottes, aber auch die strenge oder auch manchmal zornige Seite Gottes. Und hier wird ganz klar gezeigt, dass diese Seiten ganz verschiedene Adressaten hat. Einmal zu den Ungehorsamen. Zu den Ungehorsamen zeigt Gott seine strenge Seite, denn das sind die, die sich von ihm abgewandt haben. Und zu denen, die seiner Güte vertrauen. Und da wird dieses, erweitert sich dieses Bild Gottes und es wird deutlicher. Es gibt Menschen, die seiner Güte vertrauen. Was sind denn das für Menschen? Wer vertraut Gott? Das sind in allererster Linie diejenigen, die sein Geschenk an die Menschen angenommen haben, die Jesus Christus im Glauben angenommen haben. Und der Glaube an Jesus Christus verändert in dieser Hinsicht alles. Warum? Das liegt daran, dass wir durch den Glauben an Gott zu Kindern Gottes werden. Auch da möchte ich mal zwei Stellen lesen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir wirklich verstehen müssen. In Römer 8, Vers 15, da steht, verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürften ihn Abba Vater rufen. Abba, das ist die zärtliche Bezeichnung für Vater. Wir würden heute Papa sagen. Wir dürfen Gott Papa nennen, liebevoller Vater. Und das Gleiche finden wir auch im Galaterbrief. In Galater 4, Vers 6 wird das auch nochmal geschrieben. Denn, richtige Kapitel suchen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater, aber Vater, Papa sagen könnt. Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus zu Kindern Gottes geworden. Wir gehören zur Familie. Und mit der Familie geht Gott auch anders um als mit Außenstehenden. Tun wir doch auch. Wir schätzen andere Menschen, ja, aber wir lieben doch unsere Kinder, unsere Familie. Das ist bei Gott nicht anders. Und jetzt möchte ich euch mal ein Bild malen, vor Augen malen. Ich habe nichts, wo ich jetzt drauf malen könnte. Und wenn ich hier malen würde, ihr würdet nichts erkennen. Das liegt an meiner Malfähigkeit. Stellt euch mal einen richtig guten, mächtigen König vor. So richtig mächtig, der unglaublich viele Reiche beherrscht, der Soldaten, Truppen hat, der in seinem Gesetz, in seinem Reich für Recht und Ordnung setzt, Ordnung sorgt, er spricht Recht und setzt es durch. Er führt Kriege, er bekämpft Feinde nach außen und nach innen. Und so ein König, ja, der hat richtig Macht. Und wenn er diese Macht rechtmäßig einsetzt, dann wird man ihn fürchten und manche werden sogar vor ihm zittern. Und jetzt stellt euch mal weiter vor, dieser König hat Kinder. Was ist denn mit diesen eigenen Kindern? Die kriegen doch auch mit, wie mächtig ihr König ist, wie ihr Vater ist. Die kriegen doch auch mit, wie andere Menschen vor dieser Macht ihres Vaters zittern. Das sehen sie und trotzdem laufen sie freudig diesem Vater, diesem König, in die liebevoll ausgebreiteten Arme und kuscheln sich bei ihm an. Sie freuen sich an der liebevollen Gegenwart, wenn sich der Vater mit ihnen beschäftigt, wenn er Zeit für sie hat. Andere Menschen haben vielleicht entsetzliche Angst vor diesem König. Aber die Kinder, die fühlen sich bei ihm geborgen. Und die lieben ihn. Und sie fühlen sich selber geliebt. Und das gibt trotz der Macht, unglaubliche Macht dieses Königs, ein liebevolles, ein zärtliches Miteinander der Kinder mit ihrem Vater. Und sie sagen, Papa, so dieser zärtliche Vaterruf, sagen Papa zu ihm. Die Kinder müssen den König nicht fürchten. Wir haben zu Hause ein Kinderbuch, auch noch aus der Zeit, wie unsere Kinder klein waren. Und das heißt, nicht wie bei Räubers. Und da wird genau so eine Situation beschrieben. Da gibt es ein Kind, ein kleines Kind, das ist bei Räubern groß geworden und stellt sich raus, dass dieses Kind als Baby entführt wurde. Es war Kind des Königs, wusste es nicht. Ist entführt worden, ist unter Räubern groß geworden, hat Räubermanieren angenommen und irgendwann wird es wieder gefunden und kommt wieder in den Königspalast. Könnt ihr euch vorstellen, was das für dieses Räuberkind bedeutete, aus seiner alten Umwelt plötzlich in diesen Königspalast reinzukommen? Und dann dieser König, vor dem die Räuber zitterten, diesen König dann plötzlich als liebevollen, herzlichen Vater kennenzulernen. Und das ist echt spannend zu sehen, wie in mehreren Lektionen dieses Kind dann den Vater kennenlernt. In seiner Liebe, aber auch in seinem, ja, auch in seiner Erziehung. Das Kind soll ja auch weiterkommen. Es soll ja auch ein Ziel erreichen. Und es wird erzogen und gezogen. Natürlich hat das Kind Mühe, sich zurechtzufinden. Dieser König, vor dem die Räuber Angst haben, der ist jetzt so, diesen König jetzt so ganz anders zu erleben. Eben nicht mehr feindlich, sondern als Papa. Und die Frage ist, wie kann bei einem Räuberkind Vertrauen zu dem König, der jetzt Papa ist, erwachsen? Es sitzt auf des Vaters Schoß, vielleicht kuschelt es sich an, es fühlt sich geliebt und angenommen, obwohl es ja immer noch seine Räubermanieren hat. Und vor allen Dingen durch gemeinsame Zeit, durch Gemeinschaft lernt dieses Kind den Vater auch zu lieben und zu respektieren und zu erkennen, ich bin nicht mehr Räuberkind, ich bin Königskind. Ja, ich dachte gerade daran, dass wir ja auch, ist ja auch mein Schicksal, dass es bei uns ja einige gibt, die in ihrem Vaterempfinden auch ein Problem haben, weil sie den Vater eben vielleicht nicht als liebevoll empfunden haben. Und es ist wichtig zu erkennen, Gott, der Vater im Himmel, er ist Liebe in seiner innersten Essenz. Johannesbrief sagt, Gott ist nicht nur lieb, es ist nicht nur so, dass Gott liebt oder dass Gott uns liebt, sondern da steht, Gott ist Liebe. Liebe und Gott ist das Gleiche. Gott in seiner ganzen Art, in seinem innersten Wesen, Gott ist Liebe. Das dürfen wir lernen, das dürfen wir anerkennen, egal wo wir herkommen. Dieses Königskind, dieses Räuberkind, das jetzt im Königspalast lebt, das muss aber noch etwas anderes lernen. Es muss lernen, auch Väter verdienen Respekt. Was ist denn, wenn unsere Kinder ungehorsam werden? Wie gehen wir mit unseren Kindern um, wenn sie nicht das tun, was wir ihnen sagen, wenn sie unsere Anweisungen missachten, wenn ihr Leben sich in eine andere Richtung bewegt, als wir es ihnen gerne vorgeben möchten, als wir es auch für gut und richtig empfinden? Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Bestrafen wir sie? Schlagen wir sie? Bestrafen wir sie mit Liebesentzug? Wir erziehen unsere Kinder. Wir versuchen sie zu ziehen. Das steckt in dem Begriff drin. Übrigens, das biblische Wort Zucht hat den gleichen Gedanken. Nicht, dass man mit der Schmicke draufhaut, sondern dass man jemanden wohin zieht. Es gibt ein Ziel, wo man die Kinder hinhaben möchte. Es gibt auch Ziele, wo Gott uns hinhaben möchte. Aber wir gehen ja davon aus, dass wir das Leben besser verstehen als Gott. Und da muss Gott uns manchmal führen. Wenn ein kleines Kind in der Küche sich ein scharfes Messer nimmt und spielt damit, dann nehmen wir dem Kind das Messer weg, auch wenn es darüber weint. Weil wir wissen, das ist besser. Das Kind versteht das nicht. Und so ist es oft so, dass wir auch Gottes Führungswege mit uns nicht verstehen. Aber wir dürfen an einem festhalten. Gott steht uns nicht mehr feindlich gegenüber. Gott ist nicht mehr der, vor dem wir uns fürchten müssen, sondern Gott ist und bleibt der liebevolle Vater, der einen Weg für uns hat, auf den er uns führen möchte. Er versucht, die Charakterzüge in uns zu dämpfen, die schlecht sind. Und er versucht, die Charakterzüge in uns zu formen, die er gerne oben stehen haben möchte, weil er weiß, dass es gut ist. Und unser himmlischer Vater möchte gerne, dass wir ihm alle Lebensbereiche unterwerfen. Er will Herr in unserem Leben sein. Und wisst ihr, das fällt uns schwer. Da steht unser alter Mensch dem Willen Gottes entgegen. Und das führt oft zu Auseinandersetzung. Das führt eben auch oft zu inneren Kämpfen. Wir möchten gern unsere eigenen Herren sein. Und Gott möchte uns dahin ziehen, dass wir unser Leben ihm unterwerfen. Und manche Bilder, die wir im Neuen Testament sehen, die zeigen das Gleiche. Väter müssen auch manchmal für ihre Kinder kämpfen. Es gibt Situationen, da werden Väter zornig über Umstände, über Menschen, die ihren Kindern schaden wollen. Wenn unsere Kinder in Verführung stehen, Drogen, Spiritismus, Sexualität, und wir merken, da sind Menschen, die sie auf falsche Wege führen wollen, dann können wir auch als Väter zornig werden. Und ich glaube, das ist bei Gott auch so. Wenn wir in zornige Handlungen verfallen, weil unsere Kinder in Gefahr stehen, weil Menschen da sind, weil der Satan da ist, der sie verführen möchte, dann werden wir zornig und unser Vater im Himmel kann vielleicht auch zornig werden. Und vielleicht ist Gottes Zorn auch aus diesem Gesichtspunkt manchmal besser zu verstehen. Aber wichtig ist eins, Gott ist gerecht in allen seinem Handeln, auch gegen die Menschen, die ihm nicht angehören. Auch gegen diese Menschen ist Gott gerecht. Und das große Ziel Gottes ist es, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, Gott, der Vater, möchte, dass wir glücklich sind in unserer Beziehung zu ihm. Es gibt Situationen, da zeigt Gott seinen Zorn. Aber wir sind seine Kinder. Und das dürfen wir festhalten. Und auch dann, wenn wir manchmal in unserem Glaubenslebens ins Schwimmen kommen und wenn uns die Frage kommt, bin ich überhaupt Gottes Kind, darfst du diese eine Sache festhalten, wenn du Jesus Christus in deinem Herzen als Herrn angenommen hast, dann sagt Gott dir das zu, dass du Gottes Kind bist. Und das mit diesen Gedanken darfst du allen Zweifel überwinden. Und wenn du Gottes Kind bist, dann steht Gott dir nicht mehr zornig gegenüber, sondern wir dürfen in der Begegnung mit ihm tiefe Geborgenheit erleben. Wir dürfen erleben, dass er unser Denken und Handeln verändern möchte in seinem Sinn. Wenn wir das zulassen möchten, dann müssen wir Zeit mit dem Vater verbringen. Dann müssen wir ihm begegnen. Dann müssen wir versuchen, seine Prägung aufzunehmen. Und dazu brauchen wir eben stille Zeiten, Gottesdienste, Bibellesezeiten, Gebetszeiten. Und diese Zeiten dürfen dann kein Zwang sein. Ich weiß, dass ich früher das Bibellesen als lästig empfunden habe, weil man mir eben die Anweisung gegeben hat, eine bestimmte Zeit am Tag Bibel zu lesen. Das ist nicht der richtige Weg. Wenn wir nicht die Sehnsucht haben, Gott zu begegnen, dann wird ein Begegnungszwang keine Hilfe sein. Es ist viel besser, wenn wir unseren Kindern die Liebe Gottes vormalen und wenn wir ihnen zeigen, wie schön es ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nein, Gemeinschaft mit Gott darf kein Zwang sein, nicht etwas, was man als Gegenleistung für die Errettung liefern muss. Das ist der falsche Weg, sondern es ist wichtig, dass wir Glück und Geborgenheit in Gottes Gegenwart und unter seiner Führung vermitteln und selber erleben. Zwang in Beziehungen tötet die Beziehung. Ich glaube, das können wir auch aus unserem normalen menschlichen Leben so sagen. Gott hat uns versprochen, dass er sich finden lässt, wenn wir nach ihm fragen. Und was kann Kindern und auch uns als Kindern Gottes Besseres passieren, als den Vater zu finden und die liebevolle Geborgenheit mit ihm zu erleben? Amen.